Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz und wir sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und heute sind das Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures und Alexandra Kurmulis von Capnamic. Und wir haben wirklich richtig viel Spaß gehabt, war eine schöne Runde. Wir haben zum einen über ein Startup gesprochen, das wir irgendwie alle kennen und würde mal sagen, auf dem Weg dahin sind, es zumindest öfters auszuprobieren. Und dann haben wir über ein Startup gesprochen, das dem Mittelstand ja helfen möchte bei der Digitalisierung, bei der AI-Strategie mit einem, würde ich sagen, interessanten Ansatz, vielversprechend. Wir fanden es alle irgendwie ziemlich cool, aber bevor ich jetzt zu viel verrate, hier jetzt wie gesagt Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures und Alexandra Kurmulis von Capnamic. Viel Spaß dabei.
Heute zu Gast Katharina Neuhaus, Principal bei Vorwerk Ventures. Vorwerk Ventures ist ein VC ansässig in Berlin mit Fokus auf Early Stage Ventures, die sich auf Lösungen für People and Planet spezialisieren. Digital Health, Food Tech, Climate Tech und Sustainable Consumption sind unsere Hauptschwerpunkte und zu unseren Portfoliofirmen gehören unter anderem Planted, Avi Medical und Carbon Pool.
Und Alex Kurmulis, Investment Managerin bei Capnamic. Capnamic investiert in Pre-Seed, Seed und Series A-Runden im Dachraum, also Deutschland, Österreich und der Schweiz. Unser Fokus liegt vor allem auf B2B-Tech, investieren aber auch immer wieder in Deep-Tech-Firmen. Tickets liegen zwischen 500.000 und 6 Millionen initial plus entsprechende Reserven für Folgefinanzierungsrunden. Wir investieren aktuell aus unserem dritten Fund, der 190 Millionen Euro groß ist. Ja, und bekannte Firmen aus unserem Portfolio sind auf jeden Fall LinaX und Adjust, aber auch zum Beispiel Dexery, Userlane, Circular und ParcelLab.
Investments und Exits.
Katharina, Alex, hallo ihr beiden.
Hallo.
Freue mich, dass wir sprechen. Wahnsinn, cool. Ich habe gerade im Vorfeld schon gesagt, das letzte Mal hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und heute habt ihr ein Thema mitgebracht. Katharina, wir haben uns auf der Einweihungsparty verpasst.
Ja, leider. Wir sprechen zunächst einmal über Neotails gleich und genau, ich glaube, ich bin da erst um kurz nach 11 angetanzt und du hast mir gesagt, dass du gegen 11 abgehauen bist, also sehr schade.
Ja,
aber
schade.
Ich glaube, es war ein Erfolg, denn als ich ankam, waren noch einige Leute da.
Ja, und Neotails, Hendrik war ja hier auch jetzt schon zweimal im Podcast, zweimal innerhalb von sehr kurzer Zeit und das ist eigentlich auch das Thema, ne? Die haben eine Runde abgeschlossen. Ich habe euch ja im Vorgespräch schon gesagt, ich fand, die hat mich sehr überrascht, vor allem in der Geschwindigkeit und dann jetzt auch in der Höhe, muss ich sagen. Zeitgleich Gratulation nochmal, ne? Also wirklich beeindruckend.
Kann sich sehen lassen.
Ja, das kann sich wirklich sehen lassen. Da können wir auch eigentlich direkt reinsteigen. Also ich glaube, vielleicht um es nochmal zusammenzufassen, die haben jetzt eben gerade eine Series A Extension geraced in Höhe von 15 Millionen ungefähr. In Early Bird ist hier nämlich eingestiegen, eben Burda, die jetzt, oder Burda Principal Investment eben, die da gerade im Sommer letzten Jahres investiert haben, sind auch wieder dabei. Und was hier, glaube ich, ganz spannend ist, also zumindest aus meiner Sicht, dass beide Runden so gewissermaßen überraschend waren. Also mich hat schon eigentlich die Runde mit Burda sehr überrascht, weil das ja doch ein eher kleineres Ticket für die war. Und meines Wissens aber auch eher hören, sagen, war das auch für die tatsächlich auch eher so ein Investment, wo sie auch erstmal zweimal hingucken mussten. Da reden wir dann auch gleich nochmal drüber, weil ja irgendwie gefühlt man dieses Modell oder diese Art von Modell dann doch schon öfters gesehen hat, aber dann doch von Traktion so überzeugt waren. Und Ähnliches gilt für Early Bird, die hier, glaube ich, auch eine Art Preemption gemacht haben, denn so richtig offiziell im Fundraise war zumindest meines Wissens Neotails nicht. Also super stark, freut mich sehr, vor allem, weil es eben im Consumer-Bereich ist. Und ja, würde vielleicht sogar sagen, dass wir gleich auch direkt einsteigen, was sie machen.
Weil auf jeden Fall.
Weil das haben wir noch gar nicht besprochen,
ja, genau.
Eigentlich. Also vielleicht ganz, ganz kurz gefasst, was macht Neotails eigentlich? Also Neotails hat eigentlich eine App entwickelt, Ende des Tages, die es eben uns als Endkunden ermöglicht, ja, auf der einen Seite eigentlich Restaurants zu entdecken und dann eben auch ein Abo abzuschließen, wenn gewünscht und da als Kunde dann eben die Möglichkeit hat, super viele Deals in Anspruch zu nehmen. Meistens eben so eine Art, ja, 2-1, also ich gehe hin, bestelle eine Hauptspeise und mein Gegenüber auf der anderen Seite ist es natürlich eben für Restaurants ganz spannend hier, ja, so eine Art Marketing-Tool zu haben und in Zeiten, wo vielleicht auch Leute weniger essen gehen, weil vielleicht auch wirtschaftlich es nicht ganz so positiv aussieht, hier Leute für sich gewinnen kann und dann eben auch so eine Art Netzwerkeffekt hat. Also das erstmal vielleicht kurz zusammengefasst, was sie machen und wen sie da ansprechen. Aber wie gesagt, nochmal einmal der Abbinder, dass es einfach ja auf der einen Seite eben eine super schöne Consumer-Runde ist und gleichzeitig eben gefühlt zwei Preemptions oder beziehungsweise zwei ungewöhnliche Runden. Einmal Preemption und einmal eine Runde, die für den Fonds Burda in dem Fall eben eigentlich ein Ticken zu früh war, aber dann trotzdem sehr hohe Conviction anscheinend hatten.
Ja, du hast gerade gesagt, die mussten beide, also Burda und auch Early Bird, vielleicht zweimal hingucken, weil es diese Art von Modellen schon öfters gab. Jetzt müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen den Bogen aufschlagen, weil es erinnert an viele, ich glaube, ganz genau so gab es das noch nicht, ne? Aber es erinnert, das hat viele Anleihen, oder?
Ja, ich glaube auch, also deswegen, das ist das vielleicht auch das Spannende daran. Also wie gesagt, also mich hat es auch alles überrascht, dass das eben jetzt so gekommen ist, aber Traktion scheint ja wirklich sehr stark zu sein. Wo wir natürlich dann initial dran denken, ist auf der einen Seite eben, oder mehrere Buckets, eben Companies wie so ein Daily Deal, die wir auch, glaube ich, alle kennen und gleichzeitig eben auch ein Disco Eats Company, die ein ähnliches Modell gefahren ist, eher mit Rabatten als mit quasi einer freien Mahlzeit, aber doch eben auch Parallelen hat. Und gleichzeitig, klar, denken wir dann auch an ein Open Table, Seven Rooms, Resi und andere, die sowieso auch schon im Restaurantbereich sind und da eher auf die Seite, ja, Reservierungstool etc. gehen. Und das ist vielleicht auch das Interessante hier, dass NeoTaste hier, glaube ich, viel weiter denkt, als jetzt einfach nur ein, in Anführungszeichen, Deal-Verkäufer zu sein. Aber wenn ich es richtig verstehe, wollen sie ja hier eigentlich ein Thema aufnehmen, was super emotional ist. Also alles, was ja Essen angeht, ist ja einfach, also sieht man ja auch, es ist super viel Engagement drauf und sehen hier, glaube ich, sehr viele Möglichkeiten, das Produkt auch weiterzuentwickeln. Ja, also so eine Art zweite Welle vielleicht von Plattformen wie einem Open Table, die eben beispielsweise keine Kuratierung hatten, keine Personalisierung etc. und hier ein besseres Produkt eben sowohl auf Restaurant- als auch auf Kundenseite zu schaffen.
Mhm. Ja, absolut. Also ich glaube, was man da auch noch dazu eben sagen kann, ist einfach, was von außen so scheint, dass sie dieses Plattform-Henne-Ei-Problem eigentlich geknackt haben, ja, indem sie eigentlich dieses klassische Gutschein-Business mit Restaurants genommen haben und eben so ein neues Businessmodell eigentlich draufgesetzt haben, nämlich nicht Restaurants, sondern die Kunden zahlen zu lassen in Form eben von dieser Subscriptions. Und damit ist NeoTaste ja scheinbar die erste Plattform, die eine wirklich solche neue Kundengewinnungsmöglichkeit für Restaurants kostenlos irgendwie anbietet. Und ich glaube, dafür sprechen auch irgendwie die Zahlen. Also im Pressartikel konnte man ja da irgendwie sehen, dass die bei 100.000 Abonnenten stehen und irgendwie 3.000 Restaurants, was ja schon eigentlich zeigt, okay, dass dieses Henne-Ei-Problem gelöst scheint. Ja, und das beinhaltet eben auch, wenn kein Angebot eben auf der Plattform ist, in diesem Fall also wenig Restaurants, kommen halt auch keine Nutzer. Aber wenn da keine Nutzer sind, stellt auch keiner sein Angebot ein und schon gar nicht für Geld. Aber bei dem Bezahl-Abo-Ansatz scheint es wirklich NeoTaste gelungen zu sein, eine Plattform mit großem Wert und irgendwie eine Win-Win-Situation für beide Seiten geschaffen zu haben. Und eben die Tatsache, dass Gastronomen nicht zahlen müssen, also scheint dazu geführt zu haben, dass Restaurants auf NeoTaste eben deutlich bessere Deals anbieten, ja. Denn wahrscheinlich das, was die Wirte sonst irgendwie NeoTaste bezahlt hätten, können sie quasi dann an die Nutzer weitergeben. Genau, und aufgrund ja dieser besseren Angebote im Vergleich vielleicht zu anderen Apps sind wiederum die Kunden bereit, für ihre Mitgliedschaft zu zahlen, da sie wirklich tatsächlich Geld sparen. Und das spielt ja auch der Fakt rein, dass Gastronomen immer mehr, was du ja gerade schon gesagt hast, Katharina, immer mehr vor Herausforderungen stehen, wie sie ihren Laden voll bekommen, um eben Fixkosten zu decken, insbesondere im Hinblick auf steigende Kosten bei Energie, Lebensmittel und auch Mehrwertsteuer. Also summa summarum, glaube ich, interessant und spannend, aber es gibt sicher einige Punkte, die man da nochmal bedenken. Da können wir gleich nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen.
Dieses Henne-Ei-Problem, ich finde das total spannend, weil der Henrik, der hat auch im Podcast, hat man gemerkt, so laut geschmunzelt, ne, als ich ihn darauf angesprochen habe, weil sie haben ja quasi dem Ganzen einen Preis gegeben. Und dieser Preis ist, glaube ich, so wichtig, weil dadurch plötzlich die Kunden auch sagen, okay, ich hole mir diese App und wenn ich sie mir hole, dann nutze ich sie auch. Ne? Und ich glaube, das ist total spannend. Also gibst du eigentlich einer Sache einen Preis und dadurch steigt irgendwie die Nutzerintensität. Fand ich hochinteressant.
Finde ich auch spannend, was ich auch nochmal ganz interessant finde, wo ich aber auch keine Insights zu habe, war das zum Thema eben Kundennutzen oder Kundennutzer und auch Positionierung. Initial, als ich jetzt das erste Mal von NeoTaste gehört habe, habe ich erstmal gedacht, lachst du dir da vielleicht auch die falschen Kunden mit an, die da vielleicht dann wirklich Schnäppchenjäger sind und irgendwie von einem Restaurant für den einen Deal zum nächsten laufen oder eben nicht. Und vielleicht löst du auch dann hier mit so ein bisschen dieses Problem, dass du ja eigentlich schon von Anfang an so ein bisschen testest, ist das eigentlich ein Kunde, der auch Geld für Essen ausgibt und auf Qualität vielleicht Wert legt. Also insofern finde ich das nochmal doppelt smart eigentlich, dass du hier es vielleicht schaffst, eben keine adverse Kundengruppe zu akquirieren, die dann irgendwie ja einmal kommt, aber sich nie wiedersehen lässt. Denn eigentlich wollen ja Restaurants genau das, dass du eben wiederkommst. Und daher ist es auch eigentlich ganz smart, dass sie eben nicht nur über Discounts aus meiner Sicht gehen, weil sie ja hier immer dieses 2-für-1 haben. Mhm. Heißt ja so viel wie, ich nehme jemanden mit, der sieht das dann direkt und idealerweise wird er dann auch direkt Kunde. Also fand ich auch nochmal ganz spannend.
Fürs romantische Date ist es wahrscheinlich nicht so ganz geeignet. Ne? So, ich lade dich heute Abend mal ein, aber so. Nein. Ja. Aber nee, ich finde es super smart, wie sie das machen. Und ich meine, die sind stark am Expandieren jetzt hier in Berlin. Wenn du da die App aufmachst, ist Berlin voll gepflastert. Ne? Da hast du das Gefühl, so von den, du sagst glaube ich gerade 3000 Restaurants, gefühlt davon sind bestimmt 500 oder so in Berlin, würde ich sagen.
Naja, Wahnsinn. Auch hier, ne, muss ich auch wieder sagen. Ich habe auch initial dann irgendwie auch so ein Störgefühl gehabt. Dachte so, oh, kriegst du dann irgendwie die guten Restaurants? Da sind es dann irgendwie doch die, wo du nicht hingehen willst. Aber ja, klar, am Ende, du kriegst wahrscheinlich jetzt keinen Grill Royal da drauf, aber brauchst du auch nicht. Ne? Ist halt einfach eher der Longtail. Mhm. Und ich meine, viele Ketten sind ja schon drauf und das ist ja auch eine sehr große Zielgruppe. Also insofern, ja, also super überraschend, finde ich super spannend und ich habe es mir jetzt auch vorhin runtergeladen und ja, vielleicht mache ich sogar ein Abonnement.
Mal gucken. Wirst du beim nächsten Mal berichten.
Ja, ich auch.
Und, Alex, wenn du das nächste Mal hier bist, lade ich dich ein.
Genau, dann gehen wir auf Neo-Taste, Suche genau. Von Restaurants. Das will ich auch
ja, das
sagen.
Ist eigentlich smart. Das müssen die eigentlich die ganze Zeit machen. Die, hey, alle Investoren, die, heute geht's auf uns, ja? Ne?
Ja, so, genau.
Geht 2-1 ne, auf Neo-Taste essen. Aber nee, ja. Vielleicht nochmal ganz kurz diese Geschichte, die sie erzählen. Ich finde das so spannend, weil ich erinnere mich nicht mehr ganz genau an die erste Folge, die ich mit ihm aufgenommen hatte, aber da war dieses ganze Thema so Service, Dienstleistungen, Infrastruktur. Du hast ja gerade auch eben so an Open Table und Discoid und sowas referenziert. Das war da noch nicht so präsent, glaube ich. Ist das dann der Grund, warum plötzlich so eine Geschichte auch ins Rollen kommt und man so 7 Monate nach der ersten Runde dann noch eine Extension macht?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das ist natürlich sehr viel Vision, Storytelling irgendwie bei. Ich bin auch noch nicht ganz, also ich bin mal gespannt, in welche Richtung es geht. Ich hatte noch ein altes Deck irgendwo gefunden, wo mal was von Delivery stand. Da bin ich ja froh, dass sie davon irgendwie weg sind. Zumindest habe ich da jetzt nichts mehr von gehört, dass sie das irgendwie auch noch übernehmen wollen. Also, was ich hier total sehe, ist wirklich so so wirklich Restaurant Discovery 2.0, weil aus meiner Sicht das Thema ultra emotional ist. Leute lieben es zu essen. Ich glaube, du hast ja auch schon öfters den Jan Matschalka von HV hier, der ja auch in Delhi investiert hat,
genau.
Die ja so ein bisschen sagen, das ist ein Marktplatz am Ende des Tages für, ja, ich sag mal so homemade Food-Geschichten. Und
London,
dieses Thema,
ne,
bitte? Ja, in London, genau.
Ja, genau.
Diese These ist eben auch, also eigentlich ist das, worüber wir uns identifizieren in der Zukunft, immer mehr Food. Wir gehen weg von Fashion etc. Und eigentlich das, was wir zu uns nehmen, wie gesagt, das wollen wir auch nach außen tragen. Also dieses Thema Food, glaube ich, ist etwas, was Menschen begeistert. Und ich finde, es gibt jetzt hier nicht wirklich eine Plattform, die, sage ich mal, alle umfänglichen Konsumenten wie mich jetzt abholt. Und ich sehe da eben super viel Potenzial, in die Discovery zu gehen. Eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, ein Instagram für Food, denn ich sage, das ist auch wiederum sehr schwer. Aber ein besseres Open Table, da glaube ich sofort dran, ja. Also das siehst du auch in, ich weiß nicht, wie es in zumindest in UK ist es sehr stark, so dass Open Table mittlerweile eben diese Monopolstellung echt verliert. Die meisten Restaurants nutzen jetzt entweder Seven Rooms oder Resi, die da eben bessere Preise haben, viel bessere Insights und einfach wirklich ein besseres Produkt für Restaurants sind. Und da könnte ich mir vorstellen, dass sie sich da auch positionieren werden, aber ist natürlich jetzt auch kein Markt, der komplett unumworben ist. Aber ich glaube, da sind sie wahrscheinlich selber noch nicht ganz sicher, in welche Richtung es gehen wird. Aber die Story kann man auf jeden Fall erzählen, finde ich.
Ja, absolut, finde ich auch. Was ich vielleicht noch spannend finde, ist, dass Neo-Taste mit seinem Mobile-First-Ansatz wirklich es gelungen ist, den Markt zu vergrößern, indem sie es geschafft haben, wirklich neue Kundenscheins auf das Gutschein-Business mit Restaurants auch zu gewinnen, nämlich Kunden zwischen 25 und 35, die zuvor kein Interesse anscheinend an Restaurantgutschein hatten und zumindest außerhalb des App-Umfelds, ja.
Und sie sind ja witzigerweise auch im Daily Deal Büro jetzt eingezogen, ne? Das war diese Party, auf die wir uns verpasst haben.
Ja, das habe ich gehört in deinem Podcast.
Das finde ich total spannend, weil es erinnert, wie gesagt, so ein bisschen daran, zeitgleich, ich habe jetzt keine große Sorge, dass jetzt hier viele Konkurrenten also so Copycats entstehen, oder? Weil ich glaube, ein Restaurant wird jetzt nicht mit 5 Neo-Tastes parallel Deals abschließen. Ich glaube, das ist jetzt so ein Landgrabbing-Modus und wenn du den einmal geschafft hast, erfolgreich und schnell bist, dann ist der Markt eigentlich auch zumindest mal für eine Zeit lang besetzt, ne?
Ja, ich glaube, das wäre jetzt auch nicht unbedingt mein größtes Thema. Ich glaube, was mich so ein bisschen umtreibt bei dem Case ist, um wirklich ein verteidigbares Businessmodell aufzubauen, würde ich gerne besser verstehen wollen, ob und wie NeoTales neben eben dem Gutschein-Business noch eben so eine Art Produkt-Technologie-Business aufbauen will mit zusätzlichen Funktionen, über die wir vorhin schon gesprochen haben, die eben diese digitale Interaktion zwischen Restaurant und Kunden irgendwie bereichern. Also es scheint bislang, und Katharina Jahn korrigiert mich da bitte, noch niemand gelungen zu sein, wirklich so eine digitale Landschaft zu bauen, die wie so ein Betriebssystem funktioniert und der gesamten Restaurantbranche fair und langfristig dient. Weil bisher können ja Nutzer von der NeoTales-Plattform neben dem Gutschein noch irgendwie auf Profile der Restaurants Bewertungen einsehen und Speisekarten einsehen. Aber da kann natürlich noch viel hinzukommen. Und das fände ich irgendwie spannend, da tiefer reinzugehen und zu sehen, wie sie das eigentlich planen.
Gibt ja, glaube ich, die These, dass im Endeffekt langfristig jedes Startup ein Fintech wird, ne? Also bei NeoTales zumindest, also irgend so eine Rolle könnte das auch nochmal spielen, glaube ich, ja, wenn du nah an die Restaurants ranrutschst. Dann bist du vielleicht irgendwann sogar im Schoko-Umfeld dann unterwegs, ne?
Ja, oh ja, da haben sie immer noch was vor sich.
Ja.
ob das gut beraten wäre, weiß ich auch nicht. Ja. Aber ja,
vielleicht gute Kooperationspartner, die beiden. Ne?
Ja. Ja.
Aber ein spannender Kerl. Ich glaube, wir drücken die Daumen und vielleicht nochmal ganz kurz diese 100.000 Nutzer, von denen ihr gerade gesprochen habt. Ist das eine gute Traction? Also ich kann das gar nicht so richtig greifen. 100.000 aktive Nutzer nach, ich weiß gar nicht, wie lange sie live sind. Ne? Die letzte Runde, wie gesagt, 7 Monate, aber davor waren sie auch schon live.
Ja, also ich glaube, das muss man ja alles in meinem Kontext sehen. 100.000 ist jetzt erstmal eine absolute Zahl. Das klingt jetzt erstmal nach, also ich weiß jetzt, ich kenne diese Zahl ehrlich gesagt nicht, deswegen weiß ich nicht, ob es Nutzer sind oder ob es jetzt ob es Subscriber sind. Aber klar, da kommt es natürlich auch gewissermaßen auf die Qualität der Kohorten an. Nutzen die Leute wirklich das Produkt? Wie teuer sind die eingekauft worden? Etc. Also das müsste man, glaube ich, im Kontext sehen. Aber was ich gehört habe, ist auf jeden Fall, dass hier, wie gesagt, Traction super stark ist, dass die sich in kürzester Zeit eben wirklich verdoppeln und verdreifachen. Hier aber wirklich ganz, ganz spannend auch erstmal in kleinere Städte eben teilweise gehen. Also insofern, wenn Early Bird ein Deal preemptet, dann hat es meistens was mit starker Conviction zu tun. Und demzufolge glaube ich mal, dass das im Gesamtkontext sehr, sehr attraktiv war.
Ja, ich glaube, Nutzer eingekauft, vielleicht noch als letzte Bemerkung. Ich glaube, die haben ein sehr gutes Modell auch gefunden, um Nutzer zu incentivieren für Referrals, ne? Also ich glaube, da du kriegst
das
halt,
haben sie schon, sehr gut.
Ja, ich glaube, das ist damit drin, so dass du halt eben, du kriegst dann irgendwie einen Monat oder zwei oder sowas for free. Ich habe es jetzt nicht mehr genau in Erinnerung, aber also auch smart, weil zumindest die Zielgruppe, ich dachte ja, die Zielgruppe wäre jünger, aber scheinbar ist sie einen Ticken älter, als ich dachte. Aber bei einer jungen Zielgruppe funktioniert es auf jeden Fall, ne? Also diese, ja.
Auch dieses 2:1 hast du, wie gesagt, ja eh immer jemand mit, der dann irgendwie das direkt live mitbekommt. Und ja, dann auch
genau.
Sehr cool.
Ja, cool. Also ihr beiden zum Beispiel, ne, untereinander.
Genau. Wenn wir das nächste Mal in Berlin zusammen sind, dann geht's los.
Dann gehen wir zum nächsten Thema. Ihr habt ja noch ein zweites Thema mitgebracht. Auch super spannend, finde ich, ne?
Ja, sehr spannend. Ja, also wir sprechen noch über die Seed-Finanzierungsrunde von Acto in Höhe von 3,7 Millionen Euro, die angeführt wurde von den beiden Investoren 468 Capital und Cask Capital. Ja, vielleicht erstmal, was macht Acto? Also Acto ist eine Sales-Management-Plattform für den B2B-Vertrieb im mittelständischen Unternehmen, die sich eben in ERP, also hauptsächlich SAP und CRM-Systeme integriert, um Daten über die neuesten Entwicklungen auf Kundenseite zu sammeln. Und die Daten umfassen einfache Kennzahlen aus Auftrags- oder Kundendaten, wie zum Beispiel den letzten Monatsumsatz mit einem Kunden im Vergleich zum anderen Monaten, die Anzahl der Tage zwischen zwei Aufträgen, Reklamationen oder irgendwelche Muster, die man bei abgewanderten Kunden erkennen kann und so weiter. Und auf Basis dieser Kunden generiert Acto dann eben Handlungsempfehlungen in Form von Sales Alerts, die statistisch die höchste Relevanz für die Vertriebs- und Customer Success Teams seit der Kunde haben und motiviert sie dazu, dann zum optimalen Zeitpunkt eben zu handeln. Und diese Handlungsempfehlungen können eben auf diesen historischen Kundendaten, aber auch auf externen Datensätze aus dem Web basieren. Ja, und zudem unterstützt Acto irgendwie dann auch noch bei dem Vertrieb durch smarte Workflows bei der Umsetzung, um so dann eben Umsatz und irgendwie Margen zu steigern. Vielleicht in einem Satz, den ich gelesen habe, das hat irgendwie ganz gut gepasst, fand ich. Ich weiß nicht, ob ich es auf deren Webseite oder einem Newsartikel gelesen habe. Sie haben sich so diese Punchline gegeben, zur richtigen Zeit, beim richtigen Kunden, die richtige Aktion. Ich finde, das summiert es ganz gut eigentlich. Und meines Erachtens die zugrunde liegende Hypothese da ist, dass mittelständische Unternehmen häufig nicht eben über das technische Know-how verfügen, um eigene Lösungen zu entwickeln und CRM-Systeme oft nicht haben bzw. nicht vollumfänglich nutzen. Und zudem glaube ich eben, dass die Zukunft nicht den Unternehmen mit den meisten Daten gehört, sondern wirklich denen, die ihr Datenpotenzial am effektivsten nutzen können. Und da spielt Acto eben total rein. Ja, warum ist es jetzt genau relevant eben für so B2B-Vertriebsteams? Weil die tendenziell eben mit Informationen und irgendwelchen manuellen Prozessen aus der ERP, CRM oder Business Intelligence Systemen, aber auch Excel-Tabellen irgendwie geflutet werden. Die geben aber keine Antworten, sondern fordern einfach Vertriebsteams zum Suchen nach Antworten auf. Und eben ohne gezielte Priorisierung bleibt halt ein Großteil dieser Insights irgendwie ungenutzt, da es für Vertriebsteams super schwierig ist, alle Daten irgendwie zusammenzubringen und darauf basierend eben Potenziale, Risiken und irgendwelche Auffälligkeiten ihren Kunden rechtzeitig zu erkennen. Und das führt eben laut einem Interview, das ich von dem Gründer gelesen habe, dazu, dass Mittelstandsunternehmen bis zu 15% ihres Umsatzes pro Jahr entgeht, was ja schon eine große Nummer ist. Also spannender Case, absolut.
Total bestechend, finde ich. Oder?
Ja, finde ich auch. Also ich finde es super bestechend. Was ich jetzt besonders spannend finde, ohne dass ich jetzt ein absoluter Experte in dem Bereich bin, aber Sie haben sich jetzt ja im ersten Schritt, wenn ich es richtig verstehe, jetzt wirklich auf Sales-Teams fokussiert, mit perspektivisch eben auch anderen Bereichen wie Operations, Procurement etc. Was ich eben spannend finde, dass du hier auch wirklich einen sehr, sehr klaren Case hast für Unternehmen. Also wenn ich jetzt zu einem Unternehmen gehe und sage, ich optimiere das jetzt durch und wenn du jetzt Acto benutzt, hast am Ende des Tages eben 10% mehr Umsatz am Ende des Jahres. That's pretty nice. Das ist also eine wirklich klare ROI-Rechnung und führt natürlich auch dazu, dass du da schöne ACVs hast. Also das finde ich spannend. Ich glaube, dieses Thema, was Alex auch angesprochen hatte mit Mittelstand, irgendwie alles Pen and Paper, absolut. Ich glaube, da ist aber natürlich auch eine gewisse Challenge, die da einhergeht, denn ich könnte mir vorstellen, dass wenn du jetzt irgendwie beim Mittelstand ankommst und von AI erzählst oder selbst künstliche Intelligenz, musst du auch schon noch etwas Aufklärungsarbeit leisten, auch wenn, wie gesagt, langfristig das natürlich der Weg sein wird. Aber das ist vielleicht nochmal so ein zweiter Punkt, der da ganz relevant ist. Scheint zu funktionieren, die scheinen sich da ja wirklich ganz gut und spitz auch erstmal auf Logistik zu fokussieren, mit guten Kunden, wie ich gehört und gelesen habe. Also ja, spannender Case auf jeden Fall.
Ja, aber ich stimme dir da total zu. Ich glaube, das ist absolut komplexer Verkauf an den Mittelstand, weil Mittelständler, wie du schon sagst, sind meistens wenig digitalisiert und nicht so offen irgendwie für neue digitale Produkte, insbesondere wenn diese dann mit so einem gewissen Change Management einhergehen. Auch wenn eben der Vertriebsleiter findet, boah, Acto eine super Lösung, bedeutet es eben noch lange nicht, dass so ein Außenvertriebler sagt, Acto in dem Umfang auch nutzt, wie der Preis wahrscheinlich dann am Schluss rechtfertigen würde. Also ich würde mir wahrscheinlich bei dem Case, muss man sich wahrscheinlich echt genau anschauen, wer vom ICP wirklich offen für solch eine Lösung ist und dabei eben super viele Referenzgespräche führen.
Hm. Ja, und auch das, genau, ja. Also nur kurze Ergänzung vielleicht noch, also auch genau Themen wie so wie Datenschutz etc., da sind ja auch, wenn ich mir jetzt so den deutschen Mittelstand angucke, würde ich mir vorstellen, dass das natürlich auch ganz, ganz große Themen sind. Was hier nochmal vielleicht auch in denen in die Karten spielt, wenn ich es richtig gelesen habe, bauen die ja eigentlich auf den existierenden ERPs und CRMs auf, was das Ganze vielleicht nochmal so ein bisschen, ja, nicht, wie soll ich sagen, akzeptabler machen lässt, in Anführungszeichen, weil du eben nicht komplett alles irgendwie von neu aufsetzen musst, sondern da wirklich mit bestehenden auch Datensätzen eben arbeitest. Also das vielleicht noch als weiterer Punkt.
Hm. Ich bekomme hier immer mal gesagt von Gästen, unterschätzt den deutschen Mittelstand nicht, ne? Also die sind nicht alle aus der Steinzeit Pen und Paper. Ich glaube, also wir haben ja viele Weltmarktführer und sowas, Hidden Champions, die vielleicht zumindest, sag mal, schon weiter sind, als man das vielleicht manchmal denkt. Zeitgleich, was meine größte Sorge hier, glaube ich, wäre, ist, es ist ja nicht nur, wie digital sind sie, sondern ist die Datenqualität hinterher auch in einem richtigen Zustand, ne? Weil ja, so ein CRM, sag mal, ich kenne die wahrscheinlich auch alle, ne? Ein CRM ist nur so gut, wie man es pflegt. Und wenn du dann so ein SAP oder so System hast, das durch mehrere Generationen, vielleicht durch mehrere Hände schon gegangen ist, das kann schon sein, dass dahinter auch Daten drin sind, mit denen du gar nicht arbeiten kannst.
Absolut valider Punkt, ja. Also die Verknüpfung von Daten ist wirklich nicht zu unterschätzen. Insbesondere, falls sie nicht nur eben ERP-Daten in ihre Systeme integrieren, sondern auch irgendwie aus anderen Systemen. Ja, also es kann super komplex sein und ich habe auch verstanden, dass sie vor allem aber ERP-Daten ziehen wollen. Vielleicht ist dementsprechend dann der Aufwand beim Data Cleaning und Mapping überschaubar, aber trotzdem ist es nicht zu unterschätzen. Total richtig.
Aber ansonsten diese 15% oder bis zu 15%, ich meine, das ist schon als Pitch schon mal so, da kriegst du zumindest Aufmerksamkeit, ne?
Ja,
Ja, absolut. Das meinst du, ne? Also ja. Das ist eben super Pitch und nachzuvollziehen. Also sehr, sehr spannend. Ein Punkt, den ich vielleicht eben noch zur Runde machen wollte, das ist, glaube ich, das ist mir noch aufgefallen. Das ist ja auch der erste Deal jetzt hier von Matthias Müller, der jetzt ja neuer Partner bei Cusp Capital ist. Mhm. Also auch nochmal worth noting.
Matthias Müller kennt man in der Szene, ne?
Ja, genau. Der ist ja lange bei GFC gewesen. Also eigentlich einer der Main Guys, würde ich fast sagen. Und hat da ja wirklich sehr spannende oder wenn nicht sogar viele der erfolgreichsten Deals auch geleitet, also beziehungsweise zumindest mal per Sonio, dafür ist er sehr bekannt, aber auch eben bei Alasco ist er dabei, bei SoSafe und einigen anderen sehr bekannten und ist jetzt eben seit, ich glaube, letztem Jahr bei Cusp Capital dabei und scheint hier jetzt langsam richtig aktiv zu werden.
Und kennt natürlich 468 ganz gut dadurch, ne?
Ja. Oh ja, richtig. Ja. Mit dem Alex Kubik, das sind alte Buddies wahrscheinlich.
Und der wie heißt
der
Installer Ludwig, ne? Genau.
Ja, genau.
Also spannend. Stimmt. Ja. Nee, also ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich finde, also erstmal so, als Alex eben das erzählt hat, habe ich gedacht, wow, das Ding ist ein glatter Durchmarsch. Jetzt haben wir so ein paar Dinge gefunden, die vielleicht, sagen wir mal, noch geklärt werden müssen. Aber vom Pitch her finde ich das super. Ja, also.
Ja, wenn die das hinbekommen, was sie vorhaben, ist es natürlich wirklich genial. Und ich glaube, da hat Akto wirklich das Potenzial, die Art und Weise, wie der deutsche Mittelstand Daten im Vertrieb nutzt, wirklich komplett zu verändern, indem sie so Datensilos verbinden und dann Entscheidungsvorschläge liefern. Und ich glaube, es ist auch ein ganz gutes Timing, weil die KI von Akto bringt wirklich also auch die dringend benötigte Effektivität in einer Zeit, in der gerade, wir hatten es gerade, mittelständische Vertriebsteams besonders am Fachkräftemangel leiden und effizienter arbeiten müssen. Und die ist insbesondere, glaube ich, super relevant für den deutschen Mittelstand. Denn um weiter wirklich an der Spitze der globalen Wirtschaft zu bleiben, muss da der Mittelstand wirklich mit Top-Technologien empowered werden. Genau, also das ist sicher auch ein Punkt.
Und ich glaube ja auch, dass diese, sagen wir, ganzen Mittelständler, auch wenn sie vielleicht, sagen wir, so zögerlich sind, aber die brauchen auch für ihre Story nach innen auch, ne, um Mitarbeiter an bei der Stange zu halten, brauchst du ja irgendwie so, irgendwie muss KI im Unternehmen auftauchen. Also, das kannst du ja gar nicht erlauben, dass du irgendwie durch die Welt rennst und sagst, wir ignorieren das erstmal. Und da ist das ja hier vielleicht ein cooler erster Schritt.
Ja, ist eine gute Frage, ob das die Mitarbeiter so beim Mittelstand interessiert. Ja, maybe. Ja. Aber auf jeden Fall wird es wichtig. Ich glaube, ein Punkt, der vielleicht noch so ein bisschen untergegangen ist, was glaube ich schon noch relevant ist, dass es jetzt auch kein Space ist, wo glaube ich jetzt gar kein Player ist. Ja, also ich glaube, es gibt ja wahnsinnig viel, ich meine, jedes Pitch-Deck hat irgendwie AI stehen. In dem Fall ist es ja wirklich jetzt AI in Layer, aber das vielleicht noch ganz relevant, dass hier zum Beispiel auch Cherry hat ja in Plato investiert, das ist einer, glaube ich, der Hauptcom-Wettbewerber. Also es ist jetzt auch nicht so, dass das ein Feld ist, was jetzt keiner spannend findet, aber ja, gibt Gründe, warum das so ist und finde es auch auf jeden Fall super interessant und würde es auch weiter verfolgen.
Ja, ich schließe mich da dir total an. Ich glaube, also der Wettbewerb da ist groß. Also gerade so der Sales-SaaS-Markt ist absolut kein Greenfield. Es gibt in dem Bereich viel zu optimieren und es existieren bereits wirklich eine Vielzahl an Lösungen. Und wenn man eine bestimmte Nische besetzt und es funktioniert, besteht sicher die Gefahr, dass direkt irgendwelche Copycats kommen. Die Frage, die sich mir wirklich außerdem noch stellt, ist, ob Akto diese ganzen BI, also Business Intelligence, ERP und CLM-Lösungen substituieren oder komplementieren wird. Und folglich eben, ob Akto das Potenzial hat, ein alleinstehendes Produkt zu sein oder eben nur, also Anführungszeichen, nur ein Feature von den vorhandenen ERP und CLM-Systemen. Weil ich glaube auch nicht, dass Akto das BI-Team wirklich ersetzen wird, weil jedes Unternehmen in der Größenordnung aus seinen Daten viel mehr rausziehen will als ein paar Handlungsempfehlungen für den Vertrieb. Und ich würde mir daher wirklich genau anschauen, wenn ich mir der Case vorliegen würde, ob die bestehenden Lösungen, also im BI, ERP und CRM-Lösungen, nicht auch bereits an so etwas arbeiten, beziehungsweise es schon irgendwie anbieten und dementsprechend, ob Akto da so als Add-on relevant sein kann. Ja, also ich glaube, der Vorteil, muss man sagen, den Akto sicher hat, ist, dass sie einfach neuartiger sind und da wirklich so diese Handlungsempfehlungen auf eine einfache und übersichtliche Art und Weise darstellen. Aber das wären schon so Punkte, die man sich anschauen müsste.
Und wahrscheinlich gibt es ja auch gerade unglaublich viele Agenturen, die sich in den Bereich tummeln, ne? Die sind wahrscheinlich auch nochmal irgendwie ein Wettbewerber im indirekten Sinne, weil sie wahrscheinlich dann irgendwie so ein bisschen auch so ein Walled Garden um die Unternehmen drumherum bauen, ne?
Klar, genau, absolut richtig. Ja.
Also, aber wie gesagt, es waren zwei coole Themen, finde ich heute. Also Neotaste nochmal Glückwunsch, ja. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Die sind jetzt in Amsterdam gerade gelandet und mal gucken, was da so kommt an der Volksmeldung. Und Akto behalten wir im Blick, würde ich sagen, oder? Also das war, ich glaube, die hat man gerade gemerkt, die Begeisterung überwiegt, ne?
Sehr.
Absolut. Finde ich spannend. gucken wir weiter an und hoffen oder wünschen beiden Teams sehr viel Erfolg.
Genau, Katharina, vielleicht treffen wir uns auch in Amsterdam, weil dann können wir gleich mal deren Expansionsstrategie testen, würde ich mal sagen.
Gut, mach mal, ich habe auch Edinburgh gehört oder Birmingham. Ich weiß es nicht.
Cool. Ich glaube, ihr schaltet jetzt hier aus und ihr könnt nochmal weiter ein bisschen Pläne schmieden. Cool.
Genau. Ja, wir berichten dir beim nächsten Mal dann, Jan.
Sehr cool. Sehr gut. Hat mir großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass ihr da wart. Ne?
Bis dann. Danke. Ciao. Ciao, ciao.
Investments und Exits.
Das war das Gespräch mit
Katharina Neuhaus
und Alex Kormoles
in der aktuellen Folge Investments und Exits.
Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info@startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse, die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform. Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.